Weißt du, was das Gemeine bei den Joggern ist?
Fällt mir einiges ein.
Die haben tendenziell den schöneren Po, da willst du ja hinschauen. Also wenn du einen fotografierst, dann den.
Das darf jetzt aber nicht die Bundesjustizministerin erfahren mit ihrem neuen Gesetz. Da bist du gleich weg.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Es sind wieder Ferien, du bist verreist, wir machen es kurz. Wo bist du?
In Paris.
Oh, Paris. Wunderschön.
Ja, aber privat untergebracht. Also ich muss ja auch mal ein bisschen aufs Reisebudget achten. Ne?
Du kennst Leute. Wo bist du?
Bei meinem Freund René Pfister, dem hiesigen Spiegelkorrespondenten. Wollte auch mal so gucken, was man sich so als Spiegelkorrespondent leisten kann. Und ich muss sagen, scheint dem Unternehmen nur noch ganz gut zu gehen.
Das überrascht mich aber jetzt, dass der Spiegel noch mit dir spricht, wo du ihn doch ständig an die Wand nagelst.
Also erstens nage ich nicht immer den Spiegel an die Wand, sondern hin und wieder habe ich kleinere Anmerkungen, ja, was so journalistische Standards angeht und deren Einhaltung. Und außerdem hat mich ja nicht der Spiegel eingeladen, also die große, mächtige Institution, sondern mein Freund und Freundschaft. Das finde ich, kann man jetzt auch nochmal nach dem Osterfest ja festhalten, ne? Freundschaft überstrahlt alles.
Schön gesagt. Apropos Ostern, das Fest der Wiederauferstehung passt auch zu unseren Themen heute, denn wir sprechen über die Wiederauferstehung der FDP. Dann schauen wir mal, ob es so sinnvoll ist, was unsere Justizministerin in Sachen digitale Gewalt unternimmt. Aber wir wollen anfangen mit einem Thema, das vermutlich jedem so richtig auf den Keks geht, nämlich die explodierenden Spritpreise hierzulande. Und ich habe mich gefragt, kaufst du dir jetzt endlich ein E-Auto?
Ja, also ich habe gelesen, dass das E-Auto angeblich boomt, ja.
Ja.
Also einer der Nutznießer des großen Iran-Krieges. Wahrscheinlich hätte niemand für das E-Auto mehr getan als Donald Trump, wer hätte das gedacht. Der große Freund, ne, der fossilen Energie. So diesen Monat wurden angeblich mehr jetzt E-Autos verkauft als Verbrenner, oder?
Angeblich 71.000 im März und Guck. Das sei ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 66%. Also besser geht fast nicht.
Ja, wobei es als E-Auto, glaube ich, auch der berühmte Hybrid gilt, der dann nur so ein kleines E-Autochen ist, ja, mit einem großen Verbrennermotor, aber wollen wir nicht so ganz genau hingucken. Ja, wobei das ist eine echte Anschaffung. Also sich auch, wenn du da alles noch abgerechnet hast an Subventionen, also jetzt nur, weil der Dieselpreis durch die Decke geht, ich gleich ein neues Auto anschaffen. Ob sich das am Ende des Jahres rechnet, I don't know.
Vermutlich auch wegen der Kaufprämie.
Du, am Ende kann man ja auch möglicherweise einfach mal das Auto stehen lassen und steigt dann auf das E-Bike um oder anderes mehr.
Ui, da kommst du aber ganz schön grün.
Oder fährt langsamer.
Du kommst aber ganz schön grün daher.
Ja.
Wobei,
ich bin da raus. Ich muss sagen, ich tank ich einfach Augen zu und Zapfahren rein. Das ist meine Devise. Und am Ende wird es ja auch immer wieder der Preis runtergehen.
Also es ist ja im Prinzip klar, dass der Preis hochgegangen ist durch die Sperrung der Straße von Hormuz, wo 20% des Ölverbrauchs gehandelt wird. Hast du halt jetzt perspektivisch eine Knappheit und das ist dann einfach Marktwirtschaft. Und wie du sagst, vermutlich geht es auch wieder runter. Gerade jetzt wurde ja ein zweiwöchiger Waffenstillstand im Nahen Osten vereinbart. Aber man weiß natürlich auch, dass es diesen, wie heißt das, Rakete- und Federeffekt gibt, dass Preise total schnell steigen, aber dann super langsam runtergehen. Und deswegen finde ich schon, dass die Bundesregierung mal langsam was unternehmen könnte.
Ja, oder eben der Vorstand ist doch jetzt langsamer fahren, oder?
Ja, Tempolimit. Die Grünen versuchen jetzt, ihre Ideologie anderweitig durchzudrücken, aus der Opposition heraus. Was mich allerdings überrascht hat, ist, Monika Grimm, die Wirtschaftsweise, die jetzt nicht unbedingt im Verdacht steht, sehr links zu sein, die findet das auch sinnvoll.
Das Schöne ist immer, wenn so eine Krise anrauscht, ne? Heißt es immer, jetzt müssen wir ganz neu nachdenken. Also es muss jetzt also out of the box, jetzt muss alles neu nachgedacht werden, alles neu gesehen werden. Wie ist das bei Olaf Scholz? Zeitenwende. Ich weiß gar nicht, wie viele Zeitenwenden ich schon von der Politik verkündet bekommen habe. Und mein Verdacht ist, dass jede Krise tatsächlich natürlich dazu ermuntert, das, was man ohnehin richtig und wichtig findet, für noch richtiger und wichtiger zu halten. Und in diesem Fall kommt jeder Vorschlag, den du als Partei in der Schublade hast, also wie zum Beispiel Tempolimit bei den Grünen, dann einfach nochmal aufs Tapet. Diesmal eben, um irgendwie was gegen den Spritpreis zu tun.
Es gibt wohl auch einen Weg, dass man eben Übergewinnsteuer bei den Mineralölkonzernen abschöpft. Das kann man aber nur EU-weit beschließen. Da habe ich mich gefragt, also an sich ist mir das ja so sympathisch, aber wenn man ein zweites Mal drüber nachdenkt, wo fängt denn dann der Übergewinn an? Entscheidet das der Klingbeil?
Das Wort Übergewinn ist schon so super. Das ist jetzt, erinnere mich daran, dass es ja auch nicht mehr Superreiche heißt, sondern Überreiche.
Ah.
Ja, ich habe jetzt hier, also gerade vor einer Woche war ich in Köln, um mit dem großen Arbeiterführer Philipp Thürmer mich zu duellieren. Neue Staffel ist jetzt gerade in Produktion für meine ZDF-Sendung, ne? Eingespielt mit Fleischhauer.
Oh, stark.
Ja. Also dieses Jahr wieder noch 16 neue Folgen sind wir am Start und jetzt hier haben die ersten aufgezeichnet und eben Pilot wird jetzt sein oder der Beginn der neuen Staffel eben mit Philipp Thürmer, ja, dem Che Guevara der letzten Tage. Und der redet auch immer eisern, nur noch von Überreichen. Also und meint er, wir könnte mich jetzt dazu bringen zu sagen, na komm, die Milliardäre, die bräuchten es nicht mehr. Habe ich natürlich eisern gegengehalten.
Ja.
Und ich ahne ja immer schon, wie das bei den Burschen dann ist. Ne, erst fängst du mal einen Milliardär an, wo alle sagen, na ja, gut, da bin ich ja nicht betroffen, bin ja kein Milliardär, haben wir auch nicht so viele. Ich glaube 250 oder was in Deutschland. Und dann bist du ganz schnell beim Millionär und irgendwann bist du beim Besserverdiener. Also geht es immer beim Juso, ja?
Ja, klar.
Also er stellt sozusagen den Milliardär ins Schaufenster und am Ende ist er bei uns und wirkt uns und sagt, komm.
Und der Besserverdiener geht dann schon bei 50.000 los.
Genau, so. Und insofern, ja, also über Gewinne abschöpfen. Ich meine, die Diskussion ist auch so alt, weiß ich nicht, wie die Bibel. Auch jedes Mal, wenn jetzt der Spritpreis wegen irgendwelcher internationalen Debakel steigt, kommt irgendjemand um die Ecke und will den Übergewinn abschöpfen. Jeder fühlt sich jetzt bemüßigt irgendwie als Politiker, vor allem wenn er von der Linken kommt, so eine kleine Preissetzungskommission zu gründen. Ja, ist mir auch so untergekommen. Angeblich ist ja nicht nur das Benzin teurer, sondern Skandal, auch der Osterhase. Eine Osterhase, der Preis für Schokolade und die Osterhasen, der sei so durch die Decke gegangen. Und jetzt kommt Herr Limbacher um die Ecke.
Von der SPD?
Den ich natürlich vorher auch nicht kannte. Esra Limbacher, Fraktionsvize. Ich weiß gar nicht, wie viel die davon haben bei der SPD. Also davon scheint es jedenfalls genug zu geben. Herr Limbacher sagt, also es braucht jetzt eine Preisfestsetzungskommission bei Lebensmitteln beziehungsweise Preisbeobachtungsstelle. Damit eben auch hier nicht Übergewinne eingefahren werden bei Osterhasen.
Willkommen in der Planwirtschaft.
Ja, so. Gut, die gute Nachricht ist, es wird natürlich am Ende zu nichts führen. Die Behörde wird möglicherweise geschaffen, mit vielen, vielen Beamten dann ausgestattet. So. Und dann beobachten die Preise. So. Und stellen dann fest, ja, also der Weltmarktpreis beim Kakao hat sich so und so entwickelt. Und das steht halt in keinem Verhältnis zum Preis des Osterhasen. Beziehungsweise Weihnachten steht ja gewissermaßen auch schon vor der Tür zum Preis des Schokoladen-Weihnachtsmanns.
Wir haben aber noch einen Preisbeobachter übrigens, Jan. Wolfgang Kubicki. Er war auf Mallorca tanken für 1,55 Euro den Liter. Der beobachtet jetzt auch Preise und meldet sich quasi zurück, plant das Comeback der Liberalen und will selbst als Interims-Bundesvorstand für ein Jahr im Amt sein.
Das ist so Modell letzte Patrone. Das ist der einzige, den sie überhaupt noch haben. Den die Leute kennen, mit dem sie auch was verbinden. Im Zweifel auch was Positives verbinden. Also ich habe das gelesen. Mhm. Also my heart goes out to Wolfgang Kubicki. Ja?
Meins auch.
Dass er sich das auch nochmal antut. Ich meine, das ist ja auch jetzt, das ist viel Arbeit. Da ist nichts zu verdienen. Im Zweifel wirst du ständig vermöbelt und verhauen in der Presse, aber jetzt ja auch schon wieder gelesen. Alle so, Wolfgang Kubicki, ja. Mit dem, wie gesagt, verbinden die Leute wenigstens noch überhaupt was. Auch mal jemand, der sich nicht bei jedem Satz, den er sagt, vorher überlegt, ob die Berliner Journalie den übel nehmen könnte. Wofür ihn die Leute auch lieben. Und diejenigen, die sich natürlich jetzt am meisten darüber högen und das ganz schrecklich finden, sind alles Leute, die im Leben niemals FDP wählen würden. Das ist ja auch der Witz immer bei der Besprechung dieser Personalien, dass da vor allen Dingen Leute urteilen, die jedenfalls für den Erfolg einer Partei gar keine Rolle spielen.
Ja, aber dann ist es doch schon ein Zeichen, dass es richtig ist. Also ich fand das auch, wenn du mit 74 nochmal als Nachwuchstalent sagst, ich ziehe den Karren nochmal aus dem Dreck, wie er es ausgedrückt hat. Christian Dürr hat es nicht geschafft. Diesen Henning Höhne, das ist der FDP-Chef von Nordrhein-Westfalen, der will jetzt irgendwie gegenkandidieren, kennt mit Verlaub kein Schwein. Und Frau Strack-Zimmermann.
Ich wusste gar nicht, dass es den gibt.
Ich auch nicht.
Ich kannte den auch nicht.
Und Frau Strack-Zimmermann, die sich selbst ins Gespräch gebracht hat, ja, ich finde halt, die ist halt zu viel auf Verteidigung. Die kann halt, also ich weiß nicht, ob.
Nee, pass auf, das ist auch, nee. Also die Frau Strack-Zimmermann, die sehen die Leute, die laufen davon. Es ist mittlerweile auch, die hat so, auch zu jedem Thema, auch mit so einem besserwisserischen Ton mittlerweile ausgestattet. Jetzt hat sie sich ja auch wieder gegen Kubida von der Seitenlinie geäußert.
Dabei wollte sie doch erst eine Doppelspitze mit ihm. Und dann hat er aber gesagt, er ist schon verheiratet und jetzt nennt sie ihn altes Schlachtross.
Ja, weil sie wahnsinnig gerne, glaube ich, nochmal Parteivorsitzender geworden wäre auf ihre alten Tage. Also wie gesagt, soll Wolfgang Kubicki jetzt die FDP retten? Ich glaube, das ist eher so ein bisschen Mission Impossible, aber...
Findest du?
Auch dafür... Ja, ich habe schon...
Ich glaube nicht. Also ich weiß jetzt nicht, aber in meinem Umfeld hatte ich so das Gefühl, die FDP war totgesagt und jetzt durch diese Meldung hat sich jeder zumindest mit dieser Partei identifizieren können, weil der steht ja für was. Der bringt auch gleich mal irgendwelche unbequemen Themen auf den Tisch, wenn er sagt, wir kaufen Öl und Gas sauteuer ein, hätten aber eigene Vorkommen, nur die Grünen sind die ganze Zeit dagegen, dass wir das überhaupt auch fördern. Der legt halt den Finger in die Wunde. Ich glaube, das ist wirklich die letzte Chance. Und er hat sich von Christian Lindner überreden lassen.
Also er hat immer so einen gewissen Unterhaltungswert. Das ist auch schon mal nicht das Schlechteste in der Politik. Er macht... nicht das, was man ihm bei der Süddeutschen, bei der Zeit und beim Spiegel empfiehlt. Auch das ist schon mal ganz gut, um jedenfalls das liberale Herz zu wärmen. Das ist so ein bisschen wie bei der CSU. Also die CSU ist ja anders als die CDU noch relativ erfolgreich. Mhm. Steht immer noch so bei zwischen 36% und 40%. Also das, was man früher Volkspartei nannte. Die Wahrheit ist ja bei der CDU, wenn man die werden ja immer gemeinsam ausgewiesen mit der CSU zusammen. Also wenn jetzt immer gefragt wird, so eine Sonntagsumfrage, ne? Wen würden sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wären? Da steht, glaube ich, die CDU, CSU, so bei 25-26%. Wenn man den CSU-Anteil rausrechnen würde, dann ständen da 19 oder 18%. Das ist nämlich die Wahrheit. So tief gefallen ist die CDU in Wirklichkeit. So.
Ja,
und
aber
wie
das
schaffen
sie
es bei der CSU? Ceterum censeo. Indem sie sich halt nicht ständig fragen, wie in den großen, mächtigen Magazinen und Zeitungen des Landes ihre Politik bewertet wird. Im Gegenteil, wenn im Spiegel Bravo steht, Markus Söder richtig gemacht, dann weiß Markus Söder, oh, da ist mir aber ein ganz schlimmer Schnitzer passiert.
Das stimmt, aber ich finde, du kannst es nicht vergleichen. Wenn du aus der CDU, CSU die CSU wegrechnest, dann vergleichst du ja den Prozentsatz der CDU mit einem Bundesland weniger.
Nee, das ist ja, das wird dann schon mal eingerechnet, dass dann dass CDU dann in Bayern sozusagen CDU-Ergebnisse bringen würde.
Ach so, okay. Ehrlich? Ist das so ausgerechnet?
Ja, da bist du, also ist schon.
Gut, das sind natürlich alles
also
Prozentzahlen.
Also das ist das jedenfalls, was die, was ich aus Paris als Gefühlsbayer zu dieser Diskussion beitragen kann, ja. Lernt mal mehr von der CSU.
Wir müssen noch ein drittes Thema besprechen. Das hat uns ja letzte Woche oder vor zwei Wochen, vor unserer Osterpause, ein wenig entzweit. Und zwar der Kampf gegen digitale Gewalt. Der Fall Fernandes hat ja da den Fokus quasi drauf gelegt, große Aufmerksamkeit gebracht. Und jetzt will die Justizministerin Stefanie Hubig das auch härter bekämpfen. Es soll ein digitales Gewaltschutzgesetz geben. Finde ich persönlich ja gut. Vor allem Deepfakes, also KI-generierte pornografische Videos, Bilder, was auch immer, soll dann härter bestraft werden. Aber, und das fällt...
Kleiner Newsflash, die sind schon bestraft. Es ist immer so...
Da können wir gleich mal drüber sprechen, nee. Das stimmt nicht.
Caro, das Verbreiten von Deepfakes ist bestraft. Das ist alles heute schon, bringt dir bis zu 5 Jahren
es gibt kein Haft Gesetz. Ein,
weil es unter Verleumdung läuft. Und was Frau Hubig machen will, ich habe mir das extra in Vorbereitung unseres kleinen Podcasts hier nochmal angeguckt. Es wird jetzt erster Absatz des neuen Gesetzes, Nummer 2 des ersten Absatzes, will sie die Herstellung von Bildaufnahmen unter Strafe stellen, die unbekleidete Genitalien, das unbekleidete Gesäß oder die unbekleidete weibliche Brust einer anderen Person abbilden. Okay, gut.
Ja, ist doch gut.
Dann kommt, jetzt wird's kurios. Jetzt kommt also Paragraph Nummer 3. Da geht das Gleiche, also die Strafbarkeit, für bekleidete Genitalien, bekleidete Gesäße und bekleidete weibliche Brüste. Also das Herstellen von Bildaufnahmen. Sofern dies in sexueller Weise und Absicht geschieht.
Das ist, so. Ja, das ist das halt heißt, wieder du hast jetzt SPD.
Also,
das ist halt
wieder. Ich fotografiere jetzt mal da draußen Jogger. Und da läuft ein Jogger vorbei mit einem, mit dem großen, bekleideten Hintern. Ja, ist das jetzt strafbar oder nicht? Ja, wird der Staatsanwalt sagen, hat das der Fleischhauer also in sexueller Absicht dieses Foto geschossen? Ja, oder? Jetzt kommt die Introspektion. Jetzt kommt also die Einvernahme des delinquenten Fleischhauer. War das Ablichten dieses bekleideten Hinterns? vor allen Dingen, der ja in der Regel beim Jogger auch nicht, der ist ja auch, der wird ja hier noch so präsentiert. Die haben ja heute alle so Stretch-Sachen an, ja, wo die da sozusagen das Gesäß gewissermaßen ins Gesicht springt, ja? Ich würde mal sagen, raus aus der Stadt, rennt irgendwo. Aber nein, sie müssen ja direkt vor deiner Nase auch noch ihre dicken Hintern dir präsentieren. Jetzt hast du aus Versehen ein Foto geschossen. Jetzt sagst du, das war aus Versehen. Nee, sagt der Staatsanwalt. Ich sehe das am Blickwinkel. Sexuelle Absicht. Ich sag viel Spaß mit dem Gesetz. Es wird wieder kommen. Es wird wie beim Selbstbestimmungsgesetz ausgehen. Große Absicht, ja. Nicht nur kleine Wirkung, sondern das Gegenteil wird am Ende erzielt von dem, was du wolltest. Ich meine, hier spricht ja ein Justizopfer schon zu dir. Wir hatten ja das Beispiel von mir mit diesem Paragraphen 86a, ja, Verbreitung von Parolen und Symbolen verbotener Organisationen.
Ja, das war ja
nicht. Und da haben wir festgestellt, es werden lauter Verfahren jetzt geführt, weil irgendwelche Leute, ob in meinem Fall war es ja eine satirische Absicht, also denn NSDAP-Satz benutzt haben. Und jetzt werden also Examensarbeiten darüber geschrieben, in welcher Absicht das erfolgte. Es wird grotesk. Ich sag dir, das wird hier noch grotesker mit dem neuen Gesetzesvorschlag von Frau Hubig.
Also ich finde, man kann es nicht vergleichen. Also erstmal will ich dir sagen, was du vorhin gesagt hast, dass es schon strafbar ist. Was Deepfakes angeht, das stimmt nur bedingt. Denn der Gesetzgeber hat diese Taten, also Deepfakes, damals, als er das Gesetz entwickelt hat, ja gar nicht mitgedacht, weil es das damals noch gar nicht gab. Jetzt kannst du natürlich versuchen, diese Tatbestände irgendwie was rein zu interpretieren, dass es auf Deepfakes auch zählt. Aber ich finde schon, dass man es anpassen kann, verschärfen, dass die Leute wissen, das darf man und das darf man nicht.
Ich muss dich da kurz unterbrechen, Heidrun, sage ich schon. Oh Gott, das ist richtig. So bringst du mich hier aus der Fassung. Ich bricht dich schon mit dem Namen meiner Frau an. Ja. Also Caro. Also ich bin ja ein treuer Leser von Legal Tribune Online, LTO, ja. Und das ist übrigens von einem knalllinken Chefredakteur, mhm, wird das jede Woche tapfer auf den Weg gebracht. Und da ist die Meinung eindeutig, dass es dieses Gesetz in Frau Hubig jedenfalls, um gegen die schlimmen Deepfakes vorzugehen, nicht braucht. So. Und stattdessen wir uns das einhandeln, was ich gerade anschaulich beschrieben habe.
Nee, du hast es nicht anschaulich beschrieben. Ich finde, du hast es ein bisschen überskizziert. Weil das, was sie machen wollte, finde ich total richtig, dass man da einen neuen Tatbestand schafft und ein neues Gesetz macht. Nur, sie macht es halt wieder in alter SPD-Manier und schießt übers Ziel hinaus. Und dadurch wird wieder alles ad absurdum geführt. Nee, das passiert immer nur bei der SPD. Und das ärgert mich selber, weil das nämlich der Sache am Ende nicht dienlich ist. Weil, also erstens, stell dir mal vor, du willst fotografieren am Strand. Das darfst du dann irgendwie auch nicht mehr.
Nein.
Das sehe ich ja gar nicht ein. Also.
Das darfst du nicht mehr.
Ja, aber das mache ich trotzdem. Verstehst du?
Ich bin mal echt gespannt. Ich meine, mit der ganzen Werbung, die da draus zu ist. Also sobald du da nur die Andeutung einer weiblichen Brust siehst, muss das Ding ja entweder abgenommen werden oder diejenigen, die das da hingehängt haben, stehen mit einem Bein im Gefängnis. Also mein Vorschlag ist einfach nur noch mit dem Burkini in die Öffentlichkeit.
Ja, aber das
kann gar nichts mehr passieren.
Das wird ja nie durchgehen. Das ist ja ein Gesetzesentwurf von dir. Das macht doch keiner mit.
Nein, weil Leute wie du auf diesem Sendeplatz hier ja einen großen Auftritt hatten vergangene Woche. Frau Hubig fühlt sich deswegen jetzt wahnsinnig ermuntert. Die saß doch auch beim Joska rum und hat ihr Gesetz vorgestellt und alle haben genickt und haben gesagt, yes, 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 das muss unbedingt kommen und die Gesetzeslücken müssen geschlossen werden.
Das stimmt nicht.
Ich sehe überhaupt niemanden, der sich dem entgegenstellt, außer meine Freunde bei LTO.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Bei der Joska-Sendung, da saß der von der Süddeutschen, der Redakteur dabei, der durchaus auch mal dagegen gesprochen hat. Also es geht
ja in Nuancen, also im Kleingedruckten. Im Prinzip hat er die ganze Zeit mit dem Kopf genickt, Herr Stein.
Nee, da gab es eine Situation, da ging es darum, dass
übrigens schlechteste Einschaltquote des Jahres. Auch interessant. Alle denken ja, Riesenfall, ja, Colleen Fernandes, der armen Frau, der solches Unglück widerfahren ist, ja. Kein Mensch wollte sehen.
Na gut, die Einschaltquoten werden genommen für die komplette Sendung und Colleen war ja nach 10 Minuten wieder weg.
Deine Freundin Colleen. Die musste ja wieder einen Flieger besteigen, um wieder zurück ins Ferienparadies zu fliegen, stimmt.
Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, es war eher, dass es keine gute Idee gewesen wäre, sie an der Seite einer Justizministerin in der Sendung zu haben, weil das hätte mit dem neutralen Rechtsstaat nicht mehr sehr viel zu tun gehabt. Ich fand das schon.
Na gut, für meinen Geschmack war es schon zu viel, dass die Ministerin überhaupt in der Sendung saß.
Findest du?
Wo sozusagen vorher das vermeintliche Opfer aufgetaucht ist. Weil mit dem Täter hätte sie sich sicher nicht hingesetzt. Aber gut, das ist ja so mal, sagen wir mal, es sind ja überhaupt eine ganze Menge von Rechtsgrundsätzen in den letzten 3 Wochen aus dem Fenster geflogen, mit der Unschuldsvermutung angefangen. Aber
gut, die Unschuldsvermutung gilt nur im Strafrecht, nicht in der Gesellschaft. Das hat mir ein Anwalt geschrieben. Übrigens eine Zuschrift, die lasse ich dir noch zukommen. Die war total spannend.
Das ist so wie Jette Nitzert damals, als diesen armen Kerl erwischt hat bei den Grünen, wo sich dann rausstellte, alle Vorwürfe gegen ihn erfunden.
Herr Gelper, das war was anderes.
Weil die Täter, die gab es gar nicht.
Das stimmt. Aber hier gibt es ja den Täter, Herr Gelper.
Ja,
den Täter gab es nicht, aber jetzt gibt es ihn ja.
Ja, aber doch, aber da war von Frau Nitzert ja auch der Satz, eine fortschrittliche Partei könne sich die Unschuldsvermutung nicht leisten. Die Unschuldsvermutung könne nur für Gericht gelten. Jetzt. Daran erinnere mich das. Ich kann nur sagen, wir kommen in Teufels Küche, wenn wir so anfangen zu denken.
Ich erinnere mich, dass du dich sehr mit Jette Nitzert verbunden fühlst. Und jetzt bist du wieder der größte Kritiker. Was ich.
Ich hatte die übrigens auch erst. Das ist die zweite Sendung, nachdem der Türmer dran war, ja.
Okay.
Haben wir auf einem Kasten Jette Nitzert.
Ach was.
Mhm. Okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann wir ausstrahlen die erstmal. Ich glaube.
Da bin ich mal gespannt.
Das ist demnächst.
Da bist du bestimmt ganz zahm, wenn sie dann im Raum ist. Bin mir sicher.
Ja. Ich fand die auch ganz nett, ehrlich gesagt.
Ja, siehst du, habe ich mir schon gedacht.
Ah.
Der Türmer ist wenigstens nicht nett. Da kann man ätzend sein.
Ich habe jetzt eine Neuerung auch. Ich bringe immer so Gastgeschenke jetzt mit, um sozusagen das Eis zu brechen. Bei Nitzert hatte ich dann so ein Monsterböller, weil die hatte doch damals diesen super Satz gesagt, da gab es doch diese schrecklichen Meldungen von Männern, die sich also beim Böllern wieder die Hand weggefetzt hatten. Er hat gesagt, naja, wenn die Hand verloren haben, hat ein Gutes, dann können sie wenigstens ihre Frauen nicht mehr schlagen. Gab ja auch eine riesen Aufregung. Und da habe ich ihr sozusagen den Böller als Einstiegsgeschenk. Und dann plätscherte es von dort an so los.
War nicht so der Knaller? Ich habe gedacht, du kommst mit so einem Pulli All Greens Are Bastards oder so.
Ja, das wäre die Alternative gewesen.
Wäre echt cool angefangen, glaube ich.
Ich fand das mit dem Böller aber schöner.
Übrigens, Frau Hubig hat auch unsere Gewinner der Woche gekürt. Die Schwarzfahrer. Denn wir haben zu wenig Strafverfolgungsbehörden. Und jetzt wird Schwarzfahren nach ihrem Vorschlag keine Straftat mehr, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit.
Das mag jetzt ein bisschen überraschend klingen aus meinem Munde. Ich habe da gewisses Verständnis für. Ich finde eigentlich auch, Schwarzfahren ist eigentlich ganz Straftat. Ist für mich auch eher so Ordnungswidrigkeit.
Aber dann kauft doch, ich verstehe das, aber kauft halt kein Schwein mehr ein Ticket. Und dann?
Naja, wieso?
Ja.
Also ich glaube nicht, dass es eine wahnsinnig disziplinierende Wirkung auf Schwarzfahrer hatte, dass du am Ende, wenn du alle Tickets vorher nicht bezahlt hast, ne? Kommt ja noch dazu, im Knast landest. Also ich bin in meinem Leben ein paar Mal schwarz gefahren.
Ich auch.
Und ich habe nicht gedacht, um Gottes Willen, wenn mich der Kontrolleur erwischt, er bautzen, ja, so. Und insofern, ich glaube, wir werden jetzt keinen großen Effekt sehen. Es bleibt ja, dass du zahlen musst, auch ein erhöhtes Beförderungsentgelt. Zwar wird auch die Polizei eine Gefährderansprache machen bei dir als notorischer Schwarzfahrer, Caroline Plüchel. Ich sehe das schon. Du bist, glaube ich, da ganz, ganz groß in Versuchung.
Ja, natürlich. So. Also wenn das, ganz ehrlich, wenn das keine Straftat mehr ist, dann überlege ich mir.
Dann fährst du schon aus Prinzip
nicht. Nee,
jetzt
aber dann überlegt man sich das doch zweimal. Jetzt mal ernsthaft. Ich meine, das ist. Nee?
Du sitzt dann da auf deinem Sitz hier in der Tram, dann kommt der Kontrolleur, dann kriegst du schon.
Nee, ach null.
Erwischt er mich jetzt nicht. Das ist dir wahnsinnig peinlich.
Null.
Ich sehe dich ja beim Schwarzfahren. Ich weiß, wie irrsinnig peinlich es ist.
Ah, da schätze
ich
mich falsch ein.
Zutritt.
Null. Da schätze mich falsch ein. Ich bin früher, als ich noch studiert habe, häufiger schwarz gefahren. Unfreiwillig, weil ich dieses Semesterticket einfach in der anderen Hosentasche hatte. Dann hat es halt oft dann nicht mal dabei. Dann habe ich einfach immer so getan, als wenn ich kein Deutsch spreche. So. Und die Kontrolleure sind meistens so einfach gestrickt, dass die auch kein Englisch sprechen. Und dann warst du raus aus dem Schneider. Und bei der nächsten Station bist du raus. Da haben wir uns einen Spaß draus gemacht zum Teil. Wirklich.
Das ist eine hochkriminelle Karriere, die du vor. die du hingelegt hast, bevor du ja Moderatorin wurdest. Also sozusagen der Fokus und Bruder als Resozialisierungsprogramm. Ja,
ja, genau. Ah, das ist über 20 Jahre her.
Wir haben dich gewissermaßen jetzt für bürgerlich, okay.
Ja, aber ich glaube, dass das Leute nutzen, wenn das keine Straftat mehr ist. Vor allem, wenn dann weniger Leute Tickets kaufen, dann werden die regulären Tickets teurer. Also ich weiß nicht, ob das so die gute Idee ist.
Pass auf, malst dir weiter aus, ja. Du kriegst mich da nicht an Haken. Mein Puls, ich habe gerade gemessen, mein Pulsschlag ist irgendwie beim Thema Frau Hubig legalisiert, das tut sie ja noch nicht mal, entkriminalisiert das Schwarzfahren, ist gar nicht so richtig hochgegangen. Ich habe gerade so, fühle gerade den Puls, geht nicht hoch.
Ja, das verstehe ich, es ist auch nicht so ein pulsiges Thema. Wir haben noch einen Verlierer.
Den hattest du, weil du mit dem Wahl, mit dem Timmy so gewahnsinnig gefiebert hast.
Ja,
ich habe das ja auch so mehr aus der Ferne wahrgenommen, dass er dann irgendwie zum dritten Mal da in der Bucht auflief.
Für mich.
Meine Frau sagt, das Tier will sterben.
Nein. Also ich.
Will er gar nicht?
Nein. Für mich die absoluten Loser der Woche des Jahres. Greenpeace, der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern und dieses deutsche Meeresmuseum. Dreimal, der ist in die Ostsee geschwommen, der Wal, vermutlich, weil er irgendwelchen Fischschwärmen hinterhergegangen ist.
Mhm.
Und dann hast du in der Ostsee durch den Schiffverkehr und dadurch, dass es ein Binnengewässer mehr oder weniger ist, hast du eine Akustik, die einen Wal fehlleiten kann. Deswegen hat er nicht rausgefunden. Und dann ist die Ostsee nicht so tief, also ist er gestrandet.
Aber die haben den doch einmal rausgebracht.
Ja, pass auf, dann. Ja, nein.
Warum schwimmt das blöde Vieh denn wieder zurück?
Am Timmendorfer Strand, wo er gestrandet ist, konnten sie ihn so frei buddeln, dass er sich frei schwimmen konnte. Aber er war immer noch in der Ostsee. Er muss diesen kleinen Korridor rüber in die Nordsee finden, denn in der Ostsee ist der Salzgehalt sehr viel niedriger, da kann er gar nicht überleben. Das heißt, sie haben ihn wochenlang rumirren lassen. Er ist immer wieder gestrandet, ist übrigens ein junges Tier, der war auch nicht krank am Anfang. Und dann, nach 6 Wochen, nachdem er dahin vegetiert und eigentlich nur noch sterben kann, weil er jetzt so krank ist, jetzt kommen sie um die Ecke mit, wir haben da einen Katamaran, der könnte den heben und in die Nordsee bringen. Und ich denke mir, was seid ihr für Loser? Jetzt nach 6 Wochen, wo er gar nicht mehr transportfähig ist, denkt ihr an sowas? Das ist doch das Hinterletzte, da könnte ich mich so aufregen.
Caro, es ist ein Sinnbild für das Versagen im Lande.
Absolut. Absolut.
Wie gut, dass ich in Paris bin.
Frag doch mal den Herrn Pfister. Aber du müsstest doch irgendwelche Gelbwesten da gesehen haben.
Es gibt hier wieder Gelbwesten. Also ich muss mal sagen, auch wenn man so auf die Straße tritt, ey, ich meine, alles ist Bombenzustand. Die Läden einer Opulenz, ja, also der Schlachter allein, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, hier habe ich so Fotos gemacht vom Schaufenster. Das ist in Deutschland gar nicht denkbar.
Aber dieses Land ist bettelarm, das weißt du schon, hochverschuldet.
Gut. Es wird alles natürlich aus Deutschland quer subventioniert, das stimmt. Irgendwie müssen wir den Spieß mal umdrehen. Aber das machen wir in der nächsten Sendung.
Das machen wir in der nächsten Sendung.
Von Frankreich lernen heißt siegen lernen.
Oh, das ist ein schönes Ende. Mit diesen Worten verabschiede ich dich in die französische Hauptstadt. Spring noch ein bisschen um den Eiffelturm herum und komm gesund wieder. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche, unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der Focus Online YouTube-Seite. Bis dann.